MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen, Herr Professor Wolfson. Geht's bei diesem Wetter? Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Große Schneelage in Wien, es stürmt und schneit, ein Meter Schnee draußen, aber trotzdem haben wir es geschafft.
Der Frühling kommt.
Der Frühling kommt wie das Amen im Gebet in der Regel, aber ein bisschen später heute. Herr Wolfson, Sie haben ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben über den Dirigenten Herbert von Karajan. Bevor wir zur These und zur Motivation kommen, warum schreibt man 2026 ein Buch über Karajan? Ist über Karajan nicht alles erzählt?
Ja, denken einige, das habe ich auch gedacht, aber ich bin gefragt worden, ob ich prüfen würde, ob Karajan tatsächlich Nazi war oder nicht. Und ich fand, dass dieses Ansinnen und Anliegen der Karajan-Töchter, die wissen wollten, wie es nun tatsächlich war, die einen sagten, ja, er war Nazi, die anderen sagten, er war kein Nazi, dass die das berechtigte Interesse daran haben, eine saubere Arbeit zu machen. Okay, das ist ein Problem der Familie Karajan, aber nicht meins. Was mich interessierte von Anfang an und immer interessiert hatte, lange vor der Causa Karajan, bis sie an mich herankam, das ist der Gegensatz zwischen Hochkultur und Verbrecherregime oder überhaupt ganz allgemein formuliert zwischen Kultur und Politik. Und das ist ein sehr aktuelles Thema. Wie weit kann, soll, darf die Kultur unpolitisch sein oder politisch sein? Fälle, die wir alle kennen jetzt im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg oder Frau Netrebko und. Und das ist ein Thema, an dem keiner vorbeikommt, der sich sowohl für Kultur als auch für Politik interessiert.
Es gibt jetzt schon sehr viel wissenschaftliche Forschung über Karajan. Haben Sie neue Quellen bekommen oder wie beruht Ihre Forschung?
Oh ja, ich habe sehr viele neue Quellen gesucht, B, gefunden, mir angeschaut, was die Quellenlage, Quellenauswertung früherer Biografien ist und mich gewundert, dass da erkennbare Lücken sein mussten. Also ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Karajan hat in Ulm lange Zeit dirigiert, von 1929 bis 1934, aber die Unterlagen des Stadtarchivs Ulm wurden von niemandem vorher ausgewertet. Oder ein anderes Thema, zwischen Karajan und Bernstein gab es eine sehr heftige Rivalität. Scheinbar sagten eine, anderen sagten tatsächlich eine Freundschaft. So, aber der Bernstein-Nachlass war vollkommen jungfräulich, bevor meine Mitarbeiterin in der Library of Congress diesen Bestand ausgewertet hat für mich. Oder ein enger Freund von Herbert von Karajan, der jüdische Österreicher, Kulturaktivist, Agent, in der Kultur tätige Henry Alter, später Alter in Amerika, ja, enger Freund von Karajan, das liest man immer wieder, aber kein Mensch hat seinen Nachlass gesucht, geschweige denn ausgewertet. Ja, der liegt im Holocaust Memorial in Washington D.C. und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt und vor allem die Privatkorrespondenz der ersten Ehefrau von Karajan habe ich bekommen über Nachfahren. Elmi von Karajans, nie ausgewertet worden. Das habe ich durch die Medien die Öffentlichkeit wissen lassen. Es gibt diese Studie und wenn jemand schriftliche oder mündliche Dokumente zur Verfügung stellen könnte, hochwillkommen. Ja, so kam es. Oder dass im Quasi-Eigenverlag die Nichte seiner zweiten Ehefrau die gesammelten Briefe dieser zweiten Frau, Anita geborene Gütermann von Gütermanns Nähseide, konnte ich erstmals auswerten. Und dann vor allem schwebt die These im Raum, Karajan sei Antisemit gewesen. Dafür gibt es zwei Belege, die unbestreitbar sind aus den späten 20er und frühen 30er Jahren, aber sonst nichts. So, das interessierte mich natürlich besonders, denn zum echten Nazi gehört auch der echte Antisemitismus. Wenngleich er keinen liquidatorischen Antisemitismus betreiben konnte als Dirigent natürlich, aber als Rädchen im Vernichtungssystem des liquidatorischen nationalsozialistischen Antisemitismus. Tja, und dann stellt man fest, dass er ganz viele enge Freunde nach 1945 hatte, die genau wussten, was Karajan im Dritten Reich nicht gemacht hat, dass er Mitglied der NSDAP war, aber sonst im Grunde genommen nichts, dass sein erster Konzertmeister, dessen autobiografischen Niederschrift ich auswerten konnte, als Zeichen der Aussöhnung zwischen Tätern und Opfern, jedenfalls vom Kollektiv her betrachtet, auf der individuellen Ebene zueinander finden. Das alles sind vollkommen neue Dokumente und selbst wohlwollende Kritiken, und da bin ich natürlich sehr dankbar, die auch sehr intelligent sind, denn nichts ist schlimmer als ein dummer Zuspruch und ein dummes Lob, dann schon lieber ein kluger Verriss. Aber es sind eben ganz viele neue Dokumente ausgewertet und eben eine neue Perspektive.
Sie bezeichnen ja Karajan als Formal-Nazi. Erklären Sie mir diesen Begriff.
Ganz bitte. Einfach. Was heißt Nazi? Ist die Identifizierung mit dem Nazismus entscheidend? Ja. Ist ein Parteimitglied vielleicht nur aus beruflichen Gründen gezwungenermaßen Mitglied geworden? Wir wissen auch, dass es zum Beispiel SS-Angehörige, ganz wenige natürlich, gegeben hat, die über den Holocaust der Außenwelt berichtet haben. Also selbst da muss man genauer hinschauen. Das heißt nicht, dass man einen Persilschein für die SS als verbrecherische Organisation ausstellt. Also kurzum, wenn jemand Mitglied einer Partei ist, dann ist das noch kein Zeichen für Gesinnung. Meine entscheidende Frage war, ist er jenseits des formalen Nazis, der er war, auch Gesinnungsnazi gewesen. Dafür muss ich ein Instrumentarium als Historiker entwickeln, um sozusagen ins Innere des Menschen hineinzukommen. Dafür sind eben beispielsweise Privatbriefe sehr wichtig, dafür sind die Dokumente von Freunden, von nahen Menschen oder auch von scharfen Kritikern ganz wichtig. Und die Dokumente von scharfen Kritikern habe ich eben natürlich auch ausgewertet. Und auch da ist beispielsweise bei Egon Hilbert, der von April 1938 bis 1945 April in Dachau inhaftiert war, später sich mit Karajan bis aufs Messer bekämpft hat, aber Karajan nie vorwarf, auch in der Kampfzeit, dass er ein Nazi gewesen wäre und.
Entscheidend ist auch sein Beitritt zur NSDAP in ihrem Buch. Warum ist das irgendwie entscheidend, ob er 1933 oder 1935 beigetreten ist, beziehungsweise gibt es ja auch die mehr historisch nicht belegt, dass er es zweimal vorher versucht hat, erst beim dritten Mal hat es geklappt. Warum ist das entscheidend?
Das ist nicht entscheidend, das wird von einigen Historikern als entscheidendes Kriterium präsentiert.
Wie beurteilen Sie es?
Ich beurteile es, wie es gewesen ist, weil ich an den Fakten orientiert bin. Erstens, es ist missinterpretiert worden, dass er am 1. Mai 1933 in die NSDAP eingetreten wäre. Ich gebe Ihnen einen entscheidenden Beweis dafür. Selbst wenn er am 1. Mai 1933 in die NSDAP aufgenommen worden wäre, die Berufsbezeichnung für den 1. Mai 1933 bei Karajan lautete Generalmusikdirektor. Pech gehabt. 1935 wurde er erst Generalmusikdirektor. Also A und B passen nicht zusammen. Was muss man da machen als Historiker? Die Frage stellen, warum passen A und B nicht zusammen? War der NS-Bürokrat sozusagen ein Prophet, dass er feststellte, dass Karajan 1933, mit Sicherheit im Jahre 1935, Generalmusikdirektor wurde. Also das ist geradezu vom Instrumentarium her lächerlich.
Aber wenn Sie es ganz simpel runterbrechen, was war Karians Karriere? Wie würden Sie die definieren?
Karian war Egozentriker. Er war jemand, der, und das ist eben das für mich Hochinteressante, und das ist ja kein Spezifikum für Karajan, ein echter Künstler, oder es gibt immer noch und gab Künstler, die nur in ihrem, wie sie meinten, autonomen Bereich der Kultur leben. Und das ist ein Grundthema der Kultur überhaupt. Wie viel Politik darf, kann, soll es in der Kultur geben? Das ist keine neue Frage, wenn Sie also beispielsweise die griechischen Dramen nehmen, also etwa die Perser. Ja, das ist ein hochpolitisches Stück gewesen. Kurz nach den Perserkriegen, die Athen gewonnen hat, hat der Autor, der gegen die Perser gekämpft hat, ein Manifest des Humanen geschrieben, nämlich die klagende Mutter des Perserkönigs Xerxes wird dargestellt sozusagen von der Siegerseite her. Das ist Politik gewesen, nämlich auch mit dem Sieger Erbarmen zu haben und so weiter und so fort. Also wissen Sie, die Geschichte fängt nicht mit uns Lebenden an. Es gab schon etwas vor uns, und das Problem Karajan, er ist auch tot, aber das Problem Karajan haben wir heute noch einmal. Gaza-Krieg, viele vermeintliche Künstler oder echte Künstler meinen, dass sie unbedingt jedermann mitteilen müssen, was der Gaza-Krieg denn ist oder nicht, ohne dass sie von militärischem etwas verstehen, vom Nahostkonflikt etwas verstehen. Aber man hat Meinung, denn Kultur muss ja politisch sein. Und ob ich etwas weiß oder nicht, oder der Fußballspieler, der Wahlempfehlungen gibt, ich bitte Sie, ist das eine Aussage? Ja, das ist Meinungsfreiheit, selbstverständlich. Aber hat das was mit Wissen zu tun? Gar nichts.
War jetzt Karian ein Antisemit oder nicht?
Definitiv nein.
Wie lässt sich das?
Das muss man in dem Buch lesen. Das muss man in dem Buch lesen. Man kann jedenfalls jemanden.
Aber es ist einer der großen Vorwürfe, die man ihm
macht. Ja, natürlich. Aber der Vorwurf ist basiert auf zwei Zitaten und auf dem Missverständnis dessen, was deutschnational ist. Deutschnational sowohl im österreichischen Zusammenhang als auch im deutschen Zusammenhang. Denn im österreichischen Zusammenhang war es die Frage, die sich nach dem Ersten Weltkrieg bekanntlich stellte, soll Österreich Teil oder darf Österreich Teil des Deutschen Reiches werden? Und dafür gab es eben vehemente Befürworter, nicht zuletzt Karl Renner, bekanntlich der erste Bundespräsident des neuen Österreichs, Sozialdemokrat, der sich nicht mit Ruhm bekleckert hat in der NS-Zeit, auch bekannt, aber der Wille, nach dem Ersten Weltkrieg Teil des Deutschen Reiches zu werden, war ein genuiner Wille in der österreichischen Bevölkerung. Und mit dem Thema Selbstbestimmung, das ja von den Siegermächten deklariert worden ist, hatte das Verbot Österreichs Beitritt zum Deutschen Reich nichts zu tun. Das war also ein glatter Bruch des Versprechens der Punkte von US-Präsident Wilson. Also kurzum, da muss man genau hinschauen. Nein, und ich hätte nicht 368 Seiten geschrieben, wenn ich diese Frage in wenigen Minuten beantworten soll. Aber wenn man diese Vorwürfe ernst nimmt, und das muss man natürlich, wenn man seriös arbeitet, dann stellt sich heraus, dass es eine unsaubere, wissenschaftlich nicht akzeptable Vorgehensweise ist.
Ich habe eingangs gesagt, es gibt sehr viele wohlwollende Kritiken über Ihr Buch, und es gibt natürlich einige, die das nicht so toll finden.
Einer weiß davon ich nicht. Bislang kenne ich nur eine ziemlich flache
Frage. Genau, das ist der Wiener Zeitgeschichtler und Historiker Oliver Radkolb, der sich auch damit beschäftigt hat.
Na, das ist ein Kollege,
der ärgert sich. Aber der sagt, das ist eine Art Whitewashing von Karian. Was antworten Sie ihm?
Die Meinung ist frei. Und ich möchte nicht Kollegenschelte betreiben. Er hat veröffentlicht, ich habe veröffentlicht, und jedermann kann sich seine eigene Meinung bilden. Und ich werde also hier nicht zurückschlagen, ist nicht meine Art. Und ich glaube an den mündigen Leser und vergleiche A mit B und entscheide selbst.
Bevor wir das Thema wechseln und zum Nahen Osten kommen, noch eine letzte Frage. Sie haben es ja vorher schon angedeutet. Was sagt die historische Aufarbeitung von Karajan oder die Geschichte von Karajan über die Echtzeit aus, über die heutige Zeit?
Das ewige Thema 1, Autonomie der Kunst. Gibt es L'art-pour-l'art? Wir kennen das aus der Literatur, wir kennen das aus der Musik, natürlich auch im Theater, also in der Kultur ganz allgemein. Das ist eine dauerhafte Frage, mit der man sich immer beschäftigen muss. Wenn man meint, dass jemand, der in dem politischen Bereich nicht beheimatet ist, zu allem und jedem seine Meinung kundtun muss, die Meinung ist sogar frei, aber muss, soll ich als Individuum oder als Gruppe unbedingt dann auch meine Meinung kundtun. Es hängt dann auch davon ab, für wie wichtig man sich hält. Und es gibt viele Wichtigtuer. Das gehört natürlich auch zur Kultur, denn Kulturaktive suchen ihr Publikum, müssen auch ihr Publikum haben. Das heißt, ob und inwieweit also auch die politische Geste oder das politische Gestikulieren Teil der eigenen PR ist. Auch das ist ja nicht auszuschließen, um es zurückhaltend zu formulieren. Bitteschön, it's a free country, Gott sei Dank. Und es gibt doch nicht eine Antwort darauf, du sollst politisch aktiv sein oder du sollst nicht politisch aktiv sein. Ich bin ein in der Wolle gefärbter Liberaler, wenn jemand sagt, ich beschränke mich auf das, was ich am besten kann, nämlich den jeweiligen Kulturbereich, ob Musik, Literatur oder was auch immer, zu bedienen. Und die anderen sagen, nein, ich muss mich einbringen, wie das neue Wort immer heißt dazu. Bitte, mach's.
Das heißt, Kultur darf, muss oder kann sich einmischen.
Aber das ist eine individuelle Entscheidung. Wer bin ich, dass ich jemandem vorzuschreiben hätte, mach das. Ich bin zwar eitel, aber nicht übergeschnappt. Und ich denke, dass es eine ungehörige Unbescheidenheit ist, wenn man zu allem und jedem, wie der Berliner sagt, seinen Senf geben muss. Das kann man machen, aber dann bitteschön, wenn ich sozusagen überzeugt bin von dem, was ich mache und auch diejenigen gewinnen will, die nicht meiner Meinung sind, dann sollte ich auch die anderen Meinungen zumindest präsentieren und dann gegen diese Meinungen argumentieren und nicht sagen, du denkst nicht so wie ich, also gehörst du in den Orkus. Das ist die Art der öffentlichen Debatte. Aber das ist, finde ich, im Grunde genommen eine ganz schlechte Entwicklung, die letztlich von einem Denkschema ausgeht, und das, jetzt kommen wir aufs Dritte Reich, im Sinne von Karl Schmidt, Freund-Feind-Denken ist. Man sagt immer Schwarz-Weiß, nein, das ist Freund-Feind-Denken. Und bist du nicht mein, willst du nicht mein Freund sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und wir sehen ja auch immer mehr eine Gewaltentwicklung in der Gesellschaft. Und wenn selbst diejenigen, die vermeintlich denken, nur ihr eigenes Denken absolut setzen und denjenigen, der nicht denkt, wie sie denkt oder gehandelt, dann sind das die Legitimatoren der Gewalt. Wird das bedacht von denjenigen, die das ständige politische Engagement verlangen? Offenbar nein. Aber womit hängt denn der Anstieg der Gewalt zusammen? Und es sind nicht nur eben die Eingewanderten, sondern wir haben eben auch sehr viel, wenn Sie so wollen, einheimische Gewalt. Und das hat seine Ursachen. Ich sage nicht, das ist die Ursache dafür, aber es ist eine Ursache. Und wenn die Intellektuellen letztlich in der Sprache bereits gewalttätig sind, dann ist es doch ganz klar, dass diejenigen, die dann nachplappern wie die Papageien, dann aber auch dementsprechend handeln. Und wenn es um die Bücherverbrennung im Dritten Reich geht, wird immer gerne Heinrich Heine zitiert. Wer Bücher verbrennt, verbrennt irgendwann auch Menschen. Tja, und ist das mit dem gewaltsamen Wort anders heute? Heine zitieren, aber nicht kapieren, was er meinte? Da sind wir bei den totalen Defiziten derer, die Wissen akkumuliert haben. Das sind Akademiker, aber es sind keine Intellektuellen. Denn zum Intellektuellen gehört Intellegere, nämlich einsehen, verstehen, den Durchblick haben, inter und auch hinter
etwas zu befragen.
So, und ich finde, da sind wir an einer ganz schlimmen Entwicklung und besonders schlimm, dass dieses Denken, vermeintliche Denken und Sprechen und Handeln an den vermeintlichen Eliteeinrichtungen des Denkens stattfindet, nämlich an den Universitäten und in den kulturellen Einrichtungen. Und dann wundert man sich, dass die Gewalt zugenommen hat. Das heißt, dass diejenigen, die mit dem Schutzpanzer des Denkens die Legitimatoren der Gewalt sind, sind die eigentlichen Brandstifter.
Über das muss man nur länger diskutieren, vor allem über Carl Schmitt und über seine Bedeutung in der heutigen Zeit.
Ja, Carl Schmitt ist in diesem Fall weniger interessant als die Kategorisierung Freund-Feind.
Über das könnte man noch länger diskutieren, vor allem über Carl Schmitt und über seine Thesen, die auch heute sehr zeitgemäß sind oder sehr viel rezipiert und diskutiert werden. Ich sage mal danke für das Gespräch und alles Gute für das Buch.
Danke.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.